Werte Hörer, wie ergeht es Jacques Beau, dem von der EU sanktionierten ehemaligen Schweizer Oberst? Was ist von Social Media Verboten für unter 16-Jährige zu halten? Und wie versucht sich das ZDF aus seiner KI-Fake-News-Affäre herauszuwinden? Diese und viele andere Fragen haben wir unseren Gästen in dieser Woche gestellt. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Die Ukraine will im Eilzugtempo EU-Mitglied werden, bis spätestens zum 01.01.2027. Und Brüssel scheint bereit zum Entgegenkommen. Dennoch verlangt die EU, dass ein Beitrittskandidat die sogenannten Kopenhagener Kriterien erfüllt: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, funktionierende Marktwirtschaft und Umsetzung des EU-Rechts, bevor eine Vollmitgliedschaft möglich ist. Die ehemalige Außenpolitikerin Petra Erler analysierte die Pläne und deren Risiken.
Erstens frage ich mich, wer überhaupt diese Idee hatte, jetzt ein konkretes Beitrittsdatum, sprich den 01.01.2027, vorzusehen und wer mit welchen Motiven das möglicherweise auch in den 20-Punkte-Plan reingeschrieben hat. Denn man muss sich doch darüber im Klaren sein, dass die europäischen Verträge in dieser Frage ganz einfach sind. Jeder hat das Recht auf eine EU-Mitgliedschaft, aber jeder muss auch den Bedingungen und Voraussetzungen genügen, die an ein EU-Mitglied gestellt werden. Und zudem hat die EU noch vor einem Jahr deutlich gemacht, dass sie selbstverständlich auch erweiterungsfähig sein muss. Und hier ist eine volle Umkehr dieser vertraglichen Kriterien in der Diskussion, die, wenn sie denn weitergeführt wird, meines Erachtens zum Zerbrechen der Europäischen Union führt. Die Ukraine, von der wir nicht wissen, welche staatliche Kontur sie haben wird zum Zeitpunkt des Friedensschlusses, wenn es überhaupt einen gibt, ist in keiner Weise auf den EU-Beitritt vorbereitet. Die Europäische Kommission hat 2025 ihren Fortschrittsbericht zur Ukraine herausgegeben, wie zu allen anderen Beitrittskandidaten auch. Und die freundlichste Beschreibung war geringe oder ganz geringe Fortschritte. Nirgendwo ist die Ukraine in irgendeiner Art und Weise daran angepasst, das europäische Recht umzusetzen oder gar gesetzlich zu übernehmen. Sie hat sich verwaltungsmäßig selbstverständlich darauf konzentrieren müssen, eine Kriegswirtschaft aufrechtzuerhalten und die Fortschritte auf dem Gebiet von Korruptionsbekämpfung, auf dem Gebiet der Justiz, der Rechtsstaatlichkeit, der Schutz der Menschenrechte. Das sind alles sehr grundlegende Bedingungen, die an einen Mitgliedstaat gestellt werden der Europäischen Union. Und wir haben noch nicht mal eine Eröffnung der Beitrittsverhandlungen, also im Sinne eines gewissen Kapitels oder eines gewissen Clusters. Das ist eine politische Forderung, die die Europäische Union unter Druck setzt, aber gleichzeitig auch, da sie ja angeblich auch Teil des 20-Punkte-Plans ist, Russland praktisch auch ein Vetorecht einräumen würde. Meines Erachtens denkt darüber gar keiner nach. In keiner Weise kann die EU sich leisten, dass entweder Washington oder Moskau diktiert, wer in der Europäischen Union Mitglied sein darf oder nicht. Ich weiß nicht, ob Sie den konkreten Text des 20-Punkte-Plans kennen. Ich habe Presseveröffentlichungen gelesen in der Financial Times, in der Moskau News. Aber offiziell liegt gar nichts auf dem Tisch. Und wie gesagt, wer die EU-Mitgliedschaft der Ukraine in so einen Plan geschrieben haben sollte, meint es nicht gut mit der EU. Stellen Sie sich doch mal vor, was passiert. Wir haben Länder wie die Türkei, die seit vielen Jahren Kandidat ist. Und ihr würde jetzt plötzlich zelebriert, dass sie immerhin das europäisch wichtigste NATO-Land übergangen wird. Und gleichzeitig würde zelebriert, dass es niemanden interessiert, welche wirtschaftlichen Verwerfungen sowohl auf der Seite der Europäischen Union als auch auf der Seite der Ukraine eintreten könnten mit einer vollen EU-Mitgliedschaft. Wir müssten darüber nachdenken, wie wir die ganze Mitgliedschaft der Ukraine finanzieren. Soweit ich das sehe, ist die Ukraine heute ein tief verschuldetes Land, nicht nur gegenüber den USA, nicht nur gegenüber der Europäischen Union, auch gegenüber dem Internationalen Währungsfonds. So wie ich das sehe, hat sie seit Jahren anhaltende Handelsdefizite. Und das bedeutet, dass sie in einer schweren wirtschaftlichen und finanziellen Schieflage andauernd ist. Und es gibt auch nicht genügend private Direktinvestitionen. Und das alles wird aber gebraucht, damit ein Land auch aus den Vorteilen einer EU-Mitgliedschaft, sprich Handel, Binnenmarkt, Nutzen ziehen kann. Die Ukraine hat ja seit 2014 ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union. Und das war ja eigentlich gedacht, sozusagen sie möglichst nah an eine EU-Mitgliedschaft heranzuführen. Aber das Land ist seit 2012 mit einigen Ausnahmen in einer schweren politischen und auch schweren ökonomischen Krise. Und zudem kam nicht nur vom Krieg angefeuert, sondern auch das war schon vorher natürlich eine schwere gesellschaftliche Krise hinzu. Kriegswirtschaft oder eine Gesellschaft im Krieg hat keine volle Demokratie, hat keine volle Meinungsfreiheit und auch keine volle Gewährleistung der Menschenrechte. Und normalerweise ist das aus europäischer Sicht immer die Grundfrage, die gelöst sein muss, um überhaupt Erweiterungsverhandlungen ganz konkret zu beginnen. Also ich meine nicht zu sagen, die sind eröffnet, sondern dann wirklich konkret zu verhandeln. Wir würden praktisch aufgeben, was wir als zentrale Werte einer EU-Mitgliedschaft ansehen.
Unter 16-Jährige sollen in Deutschland die sogenannten sozialen Medien nicht mehr nutzen dürfen, wenn es nach weiten Teilen der Politik geht. Vorzeigedemokrat und CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, tut sich diesbezüglich besonders hervor. Jugendliche müssten durch ein solches Verbot vor Exzessen auf Social Media geschützt werden. Dass die Entscheidung über die Nutzung solcher Netzwerke nicht bei Land oder Staat, sondern bei den Eltern liegt, scheint für Günther keine gültige Option zu sein. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Götz Frömming befürchtet, dass es dabei mehr um Zensurversuche als um Jugendschutz geht.
Natürlich wünschen wir alle uns, und ich bin selbst Vater, war lange Zeit Lehrer, dass Kinder, Jugendliche, aber eigentlich müssen wir uns ja auch alle an die eigene Nase fassen, dass wir weniger am Internet hängen, am Handy hängen. Wir kennen die Mechanismen, die wir mit Belohnung arbeiten und so weiter von den verschiedenen Anbietern, die wir da haben. Also insofern ist das Ansinnen ja gar nicht verkehrt. Aber man muss schon fragen, was die eigentliche Motivation ist. Und was mich jetzt in der letzten Zeit vor allen Dingen noch umtreibt, wie soll das Ganze denn praktisch funktionieren? Letztlich gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ältere Geschwister oder auch die Eltern selbst, häufig um ihre Ruhe zu haben, sich einfach selber einwählen auf irgendeinem Account, ob das TikTok, YouTube ist oder sonst was, und dann das entsprechende Gerät einfach weiterreichen. Das ist überhaupt noch nicht zu Ende gedacht, und man bräuchte ja auch für die Durchsetzung nachher eine komplette Überwachung. Im Grunde müsste jeder, der das Internet nutzt, sozusagen die Hosen runterlassen, Namen, Adresse, womöglich noch Geburtsdatum, den Ausweis einscannen etc. Und da kommen wir ja dann in einen Bereich hinein, wo wir reden müssen über eine Kontrolle der Bürger durch den Staat, und es geht weit über den Jugendschutz hinaus. Und ich glaube, das eigentliche Ziel, nämlich Schutz der Jugend, kann auf diesem Weg überhaupt nicht erreicht werden. Da schweben uns ganz andere Wege vor, eben Stärkung der Eltern, Stärkung der Medienarbeit an den Schulen und so weiter. Es fällt ja schon auf, dass das fast schon eine konzertierte Aktion zu sein scheint. Wieso denn jetzt auf einmal? Also das Internet ist ja nun wahrlich kein Neuland, wie eine bekannte Bundeskanzlerin das mal formuliert hat. Ja, und auch diese ganzen Angebote gibt es ja schon seit Jahr und Tag. Und jetzt auf einmal, da hat neulich jemand mal eine Liste auch gepostet, also ist ja schon fast ein Dutzend westliche Länder. Es scheint so, als hätten die sich abgesprochen, jetzt auf einmal dieses Social-Media-Verbot zu fordern. Also da frage ich mich schon, was hat sich jetzt aktuell geändert? Es gab ja nun überhaupt keine gravierenden Veränderungen und auch keine gravierenden Vorfälle. Die erleben wir eher in anderen Bereichen. Also wir müssten eigentlich vielleicht jetzt, statt über unsinnige Social-Media-Verbote zu reden, mal darüber reden, über die Gewalt an Schulen beispielsweise, dass man sich seines Lebens nicht mehr sicher sein kann im öffentlichen Raum etc. pp. Aber genau diese Diskussion ist offenbar nicht gewollt, und man zwingt uns hier eine andere Diskussion auf mit dem vorgeschobenen Argument des Kinder- und Jugendschutzes. Also ich glaube, dass es in Wahrheit darum nicht geht, und ich vermute mal, dass hier, sag ich mal, die politische Deutungshoheit gesichert werden soll für diejenigen, die eben ihre Fälle davon schwimmen sehen. Nämlich die Hoffnung, dass Jugendliche durch eine Absenkung des Wahlalters, hat man das ja offenbar auch intendiert, dass man dachte, junge Leute wählen jetzt brav die Regierungsparteien, und das heißt ja aktuell tendenziell eher links. Diese Hoffnung scheint sich ja nun gerade zerschlagen zu haben, insbesondere in Ostdeutschland wählt die Jugend blau. Und das, glaube ich, scheint viele zu stören. Und wir haben ja ähnliche Phänomene auch beispielsweise in den USA und anderen Ländern, dass auch die jungen Leute sich mehr und mehr abwenden vom woken Mainstream. Und der woke Mainstream versucht es eben jetzt auf die autoritäre Art und Weise, seine Macht zu zementieren. Und da, denke ich, sollten alle Alarmglocken läuten bei allen Demokraten. Junge Leute abonnieren eben noch keine Zeitung. Sie informieren sich auf Social Media. Und jetzt zu behaupten, dort würden nur falsche Dinge verbreitet, das trifft es natürlich auch nicht. Das haben wir jetzt inzwischen auch zu Genüge erfahren. Auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden Fake News verbreitet und werden Nachrichten, die eigentlich Nachrichten sein sollten, also neutral sein sollten, triefen vor Meinungsäußerungen und so weiter. Das zerstört ja geradezu die freie Medienlandschaft und das zerstört das, was ja eigentlich die Stärke von Medien ausmacht, dass sie kritisch sind, dass sie unterschiedlich sind, ja, und dass sie eben nicht vom Staat gelenkt werden. Und das, was hier geplant wird, ist ein erster Schritt zur Lenkung auch des bisher noch etwas freien, anarchischen Internets. Ja, das scheint einigen Angst zu machen. Ich finde das ganz gut. Wir sollten an den mündigen Bürger glauben und nicht denken, man müsste ihn hier sozusagen beim Denken staatlicherseits betreuen. Und das fängt ja nur bei den Kindern an. Es ist doch ganz klar, dass es danach weitergehen würde und dass man auch Erwachsene natürlich dann an die Kandare nehmen würde, die sich genauso ja dann per Ausweis und so weiter anmelden müssen bei den verschiedenen Anbietern.
Die Ukraine will zum Waffenexporteur für andere werden. Der Widerspruch liegt auf der Hand. Ein Land, das seit Jahren um militärische Unterstützung gegen Russland ringt, will Waffen ins Ausland verkaufen. Im Speziellen handelt es sich dabei um Drohnen. Wieso die Produktion von Drohnen heute einen politischen Wert darstellt, erläuterte der Journalist Alexander Peske.
Der moderne Krieg hat sich so weitgehend verändert, dass die Drohnen zu einer zentralen und absolut unverzichtbaren Waffe geworden sind. Das heißt, Artillerie ja, Jagdflugzeuge ja, aber die Drohnen haben heute die Hauptlast des Krieges übernommen. Und beide Seiten, Russland wie die Ukraine, haben mittlerweile eine Art Industrie aufgebaut, wo die Drohnen hunderttausendfach oder sogar millionenfach im Jahr produziert werden. Grundsätzlich entsteht eine neue Waffengattung, die in vielen Armeen jetzt implementiert wird. Ich habe kürzlich auch eine Reportage gesehen aus der Schweizer Armee, wo die Gerätschaft, also die Drohnen, eingekauft werden. Und zwar, das sind nicht diese schweren Drohnen, die im Himmel lange Zeit sich befinden und Erkundschaftsflüge unternehmen oder schwere Waffen tragen. Das sind die Amerikaner natürlich führend, das sind die Israelis auch unterwegs, die Schweiz hat offiziell 5 diese schweren Drohnen bei Israelis bestellt, soviel ich weiß. Also Deutschland hat auch bei Israel die Drohnen bestellt, aber nicht bewaffnet. Also es entsteht nur eine Waffengattung. Die Firmen, die das Material produzieren, bekommen sehr viel Investmentgeld und die bekommen sofort eine milliardenschwere Kapitalisierung. Also ich meine, in Deutschland gibt es 2 zum Beispiel berühmte Namen, Unternehmen wie Quantum oder Helsing produzieren diese neuen, kleineren, sehr mobilen und agilen Drohnen, die an der Front bereits in der Ukraine getestet werden. Und die beiden Unternehmen haben ja in wenigen Monaten eine Kapitalisierung über 1 Milliarde Euro bekommen. Das heißt, das ist nicht nur Waffe, das ist ein Geschäft und das ist ein Geschäft, wo rasant wachsen wird. Wir müssen wissen, dass auch vielleicht 90-95% aller diesen Kugellager, die bei diesen Drohnen verwendet werden, kommen aus China. Das heißt, was ist der Know-how der Ukrainer? Know-how von Ukrainern, das ist die Software, die auch gewisse Elemente von künstlicher Intelligenz in sich hat. Und die Ukrainer wissen es, wie man eine Drohne schnell und billig mittels 3D-Print herstellt und wie man diese Teile zusammenbaut und wie man diese dann zielgerichtet verwendet. Es ist wirklich so, dass die Ukrainer in dieser Sache eine Fülle an Erfahrungen, Informationen und Know-hows gesammelt haben und sie haben das Gefühl, in dieser Geschichte können sie zum wichtigen Partner der westlichen Firmen oder westlichen Staaten werden, aber auch gehörig Geld verdienen. Wenn ich Militärexperten anhöre oder Militärs, die im Kampf jetzt sich befinden, ich spreche jetzt von ukrainischer Seite oder von russischer Seite, sie sprechen über die Drohnen als erstes. Das ist nun wirklich so, dass es mittels Drohnen möglich ist, sich wirklich zu verteidigen. Gucken Sie mal, letzte 2 Jahre haben wir kaum Bewegungen an der russisch-ukrainischen Front oder ukrainisch-russischen Front, obwohl Ukraine immer wieder sich beklagt, dass nicht genug Abwehrraketen bekommt oder schweres Gerät wie Panzer oder gepanzerte Fahrzeuge. Die Russen, hören wir, horten auch eine gewisse Zahl an Panzer, die produziert werden und so weiter und so weiter. Aber wenn wir wirklich die Bilder von der Front betrachten, wie gesagt, von beiden Seiten, ich tue es von beiden Seiten, dann sehen wir, dass es so eine Killing Zone wird genannt, das ist so eine Todesstreifen, wo immer breiter wird. Zum Beispiel jetzt ist dieser Todesstreifen 20 bis 30 Kilometer. Das ist die leere Fläche zwischen zwei Fronten, wo alles getötet wird, wo alles vernichtet wird von den Drohnen, die sich 24/7 in der Luft befinden. Und wir haben dort einen Mix von den Intelligence, also das heißt Erkundungsdrohnen, und dann Drohnen, die gleich da einsatzbereit sind, wie Kamikaze-Drohnen, die auf sein Ziel zusteuern und eine explosive Last mit sich tragen. Wissen Sie, mit Artillerie muss man mehrere Schüsse abfeuern, bis man das Ziel mehr oder weniger genau trifft. Da, bei der neuen Kampfführung, haben wir 2 oder 3 Drohnen, die wenig kosten. Die Ukrainer sprechen von Herstellungskosten von einigen 100 €. Und ein Geschoss aus einem großkalibrigen Geschütz kostet gleich mehrere 1000 €. Das heißt, die neue Waffengattung ist billig und unglaublich effizient.
Die Münchner Sicherheitskonferenz gilt als prestigeträchtigste internationale Zusammenkunft von Regierungschefs, Militärs und Lobbyisten. Besondere Aufmerksamkeit wurde US-Außenminister Marco Rubio zuteil, der sich, wenngleich weniger konfrontativ als Vizepräsident J.D. Vance im vergangenen Jahr, über die Sicherheitslage und Kooperation Europas mit den USA äußerte. Welche Konsequenzen ziehen die Staats- und Regierungschefs der EU aus der Münchner Sicherheitskonferenz? Über die geopolitische Rolle der Europäischen Union und der USA berichtete der Autor und Regisseur Dirk Pohlmann.
Es ist ein großes Problem, was jetzt da ist, weil quasi die Geschäftsgrundlage, die für unsere gesamten Eliten, also Politik, Medial, Militär, gegolten hat, nämlich immer zu gucken, also als guter Jagdhund zu wissen, was das Herrchen tut, also die USA, funktioniert nicht mehr. Seit Trump Präsident ist, gelten andere Regeln oder vielleicht auch gar keine Regeln, und diese Umorientierung ist sehr schwierig. Ich erinnere mich, ich hatte mal einen Kommentar geschrieben, 2020 war das, glaube ich, da war das Thema der Münchner Sicherheitskonferenz Westlessness, also Unwestlichkeit. Also das war der Beginn einer sich abzeichnenden multipolaren Weltordnung, und da ging es darum, den Westen zusammenzuhalten. Während das die Europäer immer noch gerne tun würden, was man auch an der Reaktion auf die Rede von Rubio sehen kann, sind die Amerikaner aber anders unterwegs. Sie sind mittlerweile in einer neuen Version der Monroe-Doktrin, nämlich der Donroe-Doktrin von Donald Trump unterwegs. Und die Europäer sind ratlos. Artisten unter der Zirkuskuppel ratlos. So, hier war, glaube ich, ein Film in den 70er Jahren. Das wäre der richtige Titel. Ich glaube, Europa war nie geopolitisch ein Akteur. Sie waren ein Anhängsel, eine, man könnte sagen, Vasallengeisel. Aber das in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, 90er Jahren auch noch mit Begeisterung. Mit 89 hätte eine Phase der Neuorientierung einsetzen müssen, weil ja damals die Möglichkeit bestand, durch Gorbatschow mit seinen Friedensavancen und dem, was hinterher kam, eine Neuordnung in Europa unter europäischen Gesichtspunkten durchzuführen. Aber Europa hat überhaupt keine Diskussion und keine Ideen. Die sind so sehr daran gewohnt, sich an die amerikanischen Vorstellungen anzuschließen. Wir haben auch gar keine unabhängigen Thinktanks in diese Richtung, die sich darüber unterhalten. Es wird nicht in den Medien diskutiert. Es war alles darauf ausgerichtet, ein guter, folgsamer, gehorsamer Schüler der USA zu sein. Und ich erinnere daran, dass Annalena The Brain Baerbock, als sie antrat, also als Debütantin, auf den Debütantinnenball, als sie Bundeskanzlerin werden wollte, fuhr sie nach USA und sagte dort unter der Überschrift In Sync with Biden, also synchron mit Biden, wie nah sie an dieser amerikanischen Regierung war. Und das ist vielleicht ihre Karriere jetzt bei den Vereinten Nationen, wo sie hingelobt wurde. Das war sozusagen die Belohnung für diese folgsame Sache. Das führt aber nicht dazu, dass Europa irgendwelche sinnvollen, realpolitischen, geopolitischen Vorstellungen entwickelt, wie es aussehen sollte. Das fehlt bis heute. Und jetzt ist so ein bisschen Aufpumpen, aber hinter dem Aufpumpen steht ja nichts. Oder auch wenn mehr Geld ausgegeben wird für Rüstung, was in Deutschland ja zu einem großen Teil in die Infrastruktur, in den Straßenbau fließt, was nicht doof ist und auch im Effekt nicht besonders schlimm, aber nicht viel mit dem zu tun hat, was da gesagt wird, dann sieht man, es gibt kein Konzept, wie Europa sich verorten will, wie unabhängig es wirklich sein will. Es sind jetzt alles Reaktionen darauf, dass die Amerikaner gesagt haben, wir wollen nicht mehr. Und die Amerikaner haben ja auch in Gestalt von der Trump-Regierung gesagt, dass sie Deutschland, insbesondere Deutschland, politisch für nicht sozusagen integrierbar innerhalb der amerikanischen Politik sehen. Trump ist eher in den Vorstellungen nahe an der AfD, die in Deutschland als Gott sei bei uns verhindert werden soll. Also das sind alles Probleme, die nicht dazu führen, dass es eine gemeinschaftliche Vorstellung gibt. Und nochmal, Europa hat überhaupt keine eigene.
Wie war die Rede von US-Außenminister Marco Rubio?
Formal ist sie eine höfliche Rede gewesen. Er hat zum Beispiel gesagt, wir haben gar kein Interesse an schwachen Verbündeten. Was man aber deutlich sehen kann, was ich sagte mit der Monroe-Doktrin oder Donroe-Doktrin, das war ja damals das Beherrschen der westlichen Hemisphäre. Das ist Nordamerika, Südamerika und Karibik. Das ist die eine Variante, auf die die Amerikaner jetzt gehen. Sie wollen sich aus dem Ukraine-Krieg raushalten. Der Ukraine-Krieg ist etwas, was ich mit großem Misstrauen betrachte, weil diese Nichtaktivität, das Zurückfahren der Aktivitäten der Amerikaner, der militärischen, das angekündigte Brusttrommeln und Hochfahren der europäischen Aktivitäten, das aber nicht passiert, ja, auch nicht, dass ich das für richtig hielte, ist die andere Variante davon. Und das spricht aus meiner Sicht eher dafür, dass man nach einer ganz anderen Lösung sucht, die eventuell darin bestehen könnte, dass die Ukraine wieder zur Nuklearmacht wird, um dort eine Abschreckung gegenüber den Russen zu gewährleisten, sodass weder die Europäer noch die Amerikaner in großem Stil dort aktiv werden müssen und auch eine Kriegsgefahr für sich selber heraufbeschwören.
Der ehemalige Schweizer Oberst Jacques Beau wurde von der EU mit Sanktionen belegt, weil er angeblich pro-russische Propaganda verbreitet habe und bei russlandfreundlichen Medien aufgetreten sei. Diese Sanktionierung stieß auf vielfaches Entsetzen und auf Widerstand. Der Verfassungsrechtler Dietrich Morswig bezeichnete die Sanktionen in der Welt als verfassungswidrig. Das Beispiel Jacques Beau zeigt, wie stark Kritiker mittlerweile von höchster Stelle unter Druck gesetzt und an einem freien Leben gehindert werden. Wir fragten Jacques Beau im Interview, wie sich sein Leben seit Mitte Dezember verändert hat.
Meine Tätigkeiten haben sich nicht viel geändert, aber ich darf nichts kaufen, weil alles läuft über mein Bankkonto hier in Belgien. Und dieses Konto ist gesperrt. Das heißt, ich kann nicht einmal Brot kaufen, ich kann nicht einmal Lebensmittel kaufen, ich kann nicht einmal Elektrizitätsrechnungen und so weiter bezahlen. Wie ich dieses Leben betreibe, sozusagen, hat sich wesentlich geändert. Das Gleiche gilt für meine Autorenrecht, zum Beispiel für meine Bücher. Ich darf die nicht bekommen. Mein Verlag in Frankreich hält diese Autorenrecht zurück und ich darf gar kein Geld von ihm bekommen. Das Gleiche gilt für irgendwelche Person, die mir zum Beispiel Geld schicken möchte oder geben möchte. Theoretisch wäre diese Person strafbar. Obwohl meine Sanktion ist keine legale Strafe, das muss man klar sagen. Es gibt kein Gericht, kein Richter, ich habe kein Gesetz verbrochen, nichts. Deshalb, diese Sanktionen sind rein politisch. Das heißt, diese Sanktionen sind nicht, wie gesagt, rechtlich unterstützt. Aber wenn jemand diese Sanktionen umgeht, im Sinn zum Beispiel, dass er mir Geld gibt, dann wird er kriminell strafbar. Das ist das Interessante. Es ist mir auch verboten, so theoretisch auf EU-Territorium einzutreten. Aber ich wohne in Brüssel, das ist ein Problem. Weil, wie gesagt, das ist eine außenpolitische Maßnahme. Das betrifft normalerweise Leute, die außerhalb der EU sind. Aber aus den 59 Leuten oder Entitäten, die auf die Sanktionsliste sind, vom 15. Dezember 2025, ich bin der Einzige, der auf EU-Territorium lebt. Deshalb für mich, diese Sanktionen haben eine besondere Betonung, weil theoretisch, ich könnte nicht auf EU-Territorium sein. Aber ich bin da, ich wohne da. Meine Wohnung ist da, mein Leben ist da. Die Konsequenz davon, ich kann mich nicht bewegen in EU. Das heißt, ich lebe in Belgien, ich kann die Grenzen von Belgien nicht überschreiten. Ich darf nicht zum Beispiel nach Frankreich und selbstverständlich auch nicht nach die Schweiz. Ich habe nicht den Eindruck und es gibt überhaupt kein Anzeichen, dass die belgischen Behörden mich überwachen, speziell sei es im Internetverkehr oder E-Mail und so weiter oder sonst physisch sozusagen. Ich bin auch auf keinem Sozialnetzwerk, kein TikTok, Instagram, Facebook, you name it. Ich habe nur eine inaktive Präsenz auf LinkedIn, aber sonst bin ich gar nicht auf den Netzwerken. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich überwacht werde. Aber damals in meiner geheimdienstlichen Ausbildung, ich habe auch sehr viele Tricks gelernt, damals bei den Briten vor allem. So, ich könnte sicher technisch die Schweiz erreichen, ohne Problem. Ich könnte sicher aus der Schweiz nach Belgien zurückkommen. Technisch wäre das möglich. Aber die Problematik liegt darin, dass wenn ich dann so einen Versuch machen würde und das entdeckt wäre, dann wäre mein Fall nicht mehr rein politisch, sondern dann wäre ein strafrechtliches Problem dann. Und das verschärft natürlich die Situation. Wie gesagt, heute habe ich überhaupt kein Assist. Das ist ein außerrechtlich. Und deshalb, das ist auch so mit Anführungszeichen die Stärke meiner Position im Moment, weil das ist genau, was meine Anwälte ausnützen werden. Weil, wie gesagt, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe kein Gesetz verbrochen. Legal wurde mir gar nicht vorgeworfen. Das ist genau, wie Sie in den 30er Jahren in Deutschland gekannt haben oder in der Sowjetunion vor dem Ende des Kalten Krieges. Das ist genau das. Das ist ein Entscheid der Regierung. Das ist nicht ein Entscheid, eine rechtgefertigte Entscheid.
Ironie ist, wenn die selbsternannten Kämpfer gegen Fake News selbst beim Verbreiten von Fake News erwischt werden. Ganz vorn mit dabei das ZDF. Während Moderatorin Dunja Hayali im ZDF-Heute-Journal vor Fake-Inhalten warnte, wurden KI-generierte Sequenzen als authentisches Videomaterial verkauft. Die Ausschnitte zeigten einen angeblichen Einsatz der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE. Jedoch war im Video selbst eine KI-Kennzeichnung enthalten, die der Redaktion entweder nicht aufgefallen oder von ihr ignoriert worden war. Dies ist ein weiterer in einer langen Reihe von Rissen im dünnen Firnis der Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Darüber sprachen wir mit dem altgedienten Journalisten Peter Welchering. Was genau ist im Heute-Journal gelaufen?
Ja, ein Beitrag, in dem über Praktiken der entsprechenden Polizeieinheit, ICE-Truppe, wie sie gegen Kinder vorgeht, berichtet wird. Und in diesem Beitrag ist eben ein Videoschnipsel verwendet worden, der sehr klar das Wasserzeichen Sora, also das ist ein KI-Tool von OpenAI, trug. Das heißt, auf diese Weise konnte jeder, der diesen Beitrag gesehen hat, auch sofort erkennen, wir haben es hier mit einem KI-generierten Video zu tun. Und das in einer Nachrichtensendung. In einer Nachrichtensendung, in der das Video eben ein missbräuchliches Verhalten von Polizisten eben dieser ICE-Truppen belegen sollte. Und das ist natürlich problematisch. Und das prägt sich natürlich ein. Das sind Bilder, die wird man so schnell nicht wieder los als Zuschauer. Und das ist eben als Beleg sozusagen verwendet worden, mit welcher Brutalität diese ICE Kräfte da jetzt vorgehen und was die da so anstellen. Wenn es solche Bilder gibt, wenn die wirklich aufgenommen werden, dann muss man sie zeigen, dann muss man den Skandal deutlich machen, dann muss man darüber diskutieren, dann müssen auch beispielsweise Bundesregierung und andere tätig werden und etwa mit dem Weißen Haus drüber reden. Aber wenn so etwas eben KI-erzeugt gesendet wird, dann ist das journalistisch gesehen hochproblematisch, dann haben wir es zumindest mit sehr, sehr harten Verletzungen der journalistischen Sorgfaltspflicht zu tun. Das würde voraussetzen, die Betroffenen haben es nicht gemerkt. Das kann ich eigentlich für nicht sehr wahrscheinlich halten, weil dieses Sora-Wasserzeichen ist so deutlich zu sehen. Wenn man das übersehen will, kann man es übersehen, aber einfach es nicht wahrzunehmen, also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Insofern haben wir es vermutlich damit zu tun, wenn man dieses Sora-Wasserzeichen eben hat, dass hier dann offensichtlich gesinnungsjournalistisch gearbeitet wurde und somit Material eben einfach gesendet wurde, das eben sehr schön zur Tendenz des Beitrages passt. Für die Abnahme sind die Chefs vom Dienst zuständig. Natürlich gab es einen Chef vom Dienst, der es abgenommen hat, aber die Moderatorin sollte man auch nicht außen vor lassen, denn die Moderatorin hat natürlich schon die Pflicht, sich die Beiträge vorher anzuschauen. Wie soll sie sonst ihre Moderationen schreiben und dann auch halten? Sie kann ja keine Beiträge anmoderieren, die sie nicht kennt, ne? Und da hätte es auch der Moderatorin auffallen müssen. Und bei Dunja Ayali haben wir ja des Öfteren erlebt, dass sie durchaus für eine Art aktivistischen Journalismus eintritt. Und ich glaube, das ist das Problem, das dahinter steckt. Journalisten dürfen keine Aktivisten sein. Es kann keinen aktivistischen Journalismus geben. Es kann nur einen Journalismus geben, der der Wahrhaftigkeit verpflichtet ist. Ein Journalismus, der sich am Objektivitätsideal orientiert und der die Leute eben auch sachgerecht und wahrheitsgetreu informiert. Insofern eben meine große Verwunderung, dass das dann im ZDF und in der Heute-Redaktion niemand gemerkt haben will, weil da gibt es ja die Autoren des Beitrags, da gibt es einen abnehmenden Redakteur, da gibt es die Moderatorin, da gibt es auch noch Leute in der Regie. Und beim ZDF haben wir es genau da mit ziemlicher Verantwortungsdiffusion zu tun. Also da will dann anschließend, wenn sowas rauskommt, das haben wir in der Vergangenheit ja öfter erlebt, eigentlich niemand verantwortlich sein. Das waren dann immer irgendwelche Missgeschicke, technische Pannen, dumme Fehler. Also das ist für mich eine gesinnungsjournalistische Haltung, die dahinter steht, die sich bei Frau Ayali ja schon durchaus öfter gezeigt hat. Ich erinnere nur an ihre Zwischenmoderation in Sachen Charlie Kirk, als der ermordet wurde. Da hat sie, nachdem ein allgemeiner Beitrag aus den USA kam, einen zweiten Beitrag anmoderiert und dabei eben nicht wie im ersten Beitrag, der noch thematisch einordnend war, zwar auch schon die Vokabel extremistisch benutzte, aber in dieser zweiten Anmoderation hat sie dann tatsächlich politisch wertend und zwar richtig deftig moderiert. Und das darf eigentlich in solch einer Nachrichtensendung auch nicht passieren. Und insofern sehe ich da einen Handlungszusammenhang bei ihr. Übrigens ist es sehr interessant, wie dieser Handlungszusammenhang auch von öffentlich-rechtlichen Kollegen gerade diskutiert wird. Ich habe das Ganze mit reingenommen in einen Vortrag für den Bund der Rundfunkbeitragszahler und habe auf Twitter veröffentlicht die Folie dazu. Und in dieser Folie steht: Wenn es denn aus ideologischen Gründen sein muss, verwendet die Heute-Redaktion dann auch mal KI-Material und tut so, als handele es sich um realistisches Videomaterial. Daraufhin kamen Reaktionen beispielsweise von Jan Palokat vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, immerhin der ist der Führungskraft, der Mann, der da eine Grenze zur Strafbarkeit sah. Also da sollen auch solche Diskussionen schon mit solchen Ankündigungen verhindert werden, weil man tatsächlich glaubt, dass Leute sich dann durch so etwas einschüchtern lassen. Und das ist natürlich eine Entwicklung im gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die darf so nicht stattfinden. Da müssen wir ganz klar sagen, stopp, Freunde, das geht so nicht.
Beim Manöver Hedgehog 2025, an dem 16.000 Soldaten aus 12 NATO-Staaten teilgenommen hatten, wurden NATO-Einheiten von einer Handvoll ukrainischer Soldaten vorgeführt. In einem Übungsszenario führten etwa 10 ukrainische Drohnenoperatoren eine simulierte Gegenoffensive durch. Dagegen konnten sich die Angegriffenen nur mangelhaft verteidigen. Dazu äußerte sich Richard Drechsel, Oberst AD und langjähriger Vorsitzender des Bayerischen Soldatenbundes.
Nach meinem Kenntnisstand war die Hedgehog 2025 in Estland eine Übung mit estnischen und britischen Soldaten, allerdings keinen aktiven Soldaten, sondern Reservisten. Reservisten mit Übungsbedarf. Zudem ein Truppenübungsplatz mit teils sumpfigem Gelände und mit eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten der Einheiten, die dort üben sollten. Also eine durchaus anspruchsvolle Ausgangslage. Zumal eben, und darauf wird sie herauslaufen, zumal eben auf der anderen Seite, also der Feinddarstellung, wie wir Soldaten sagen, eben erfahrene Ukrainer die Gegenseite bildeten, die nun mal Erfahrung hatten in ihrem Metier im Drohnenkrieg. Dass die NATO-Truppen Übungsbedarf haben, mit dem Stichwort Drohnenkrieg, das liegt ja nur auf der Hand. Niemand sonst wie die Ukrainer, vielleicht noch die Russen, haben derart Erfahrungen mit dem Drohnenkrieg gesammelt in den letzten Jahren, aus guten Gründen. Die Erfahrungen weiterzugeben und eben auch in das Übungsgeschehen einzuspielen, das ist ja nun gerade die Aufgabe, deswegen macht man ja die Übungen. Und die Soldaten darauf hinzuführen, auf diese völlig neue Gefechtsfeldsituation, die es heute gibt, mit einer Rund-um-die-Uhr-Bedrohung, mit einer Bedrohung, sobald ich meinen Kopf aus meiner Deckung strecke und vielleicht auch sogar in der Deckung, das ist eine zweifellos neue Situation. Aber das ist auch eine neue Situation für die Stäbe und für die Führer der Einheiten, die mit einer völlig neuen Situation eben auch konfrontiert sind. Zumal, davon ist auszugehen, die Handbücher der NATO-Truppen längst nicht alle so aktuell sind, so umgestellt sind auf die heutigen Randbedingungen, wie sie das sein sollten, wenn man in den Einsatz zieht. Dieses Übungsgeschehen hatte zweifellos eine tiefere Bewandtnis und viele gute Gründe sprechen dafür, diese Übungen zu machen. Die Ukrainer leben jeden Tag mit dieser Bedrohung und stellen für die russische Seite natürlich selbst auch eine entsprechende Bedrohung dar. Die Ukrainer haben die Erfahrungen mit dieser Art von Kriegführung. Eine fundamentale Änderung der Bedingungen auf dem Gefechtsfeld und zwar in fast jeder Beziehung. Wir haben heute eine Situation, wo sie eine Frontlinie zwar noch haben, aber nicht so ohne weiteres unterscheiden können, ob auch nur eigene Soldaten diesseits der Frontlinie sind und auch jenseits der Frontlinie aus eigener Sicht gesehen. Die Situation ist die, dass der einzelne Soldat mehr oder weniger seinen Krieg führen kann. Er hat im Idealfall dieser Kriegführung eine Drohne, die in der Luft ist, die ihm Bilder liefert. Und mit diesen gelieferten Bildern kann der Soldat im Einzelfall entscheiden, was er angreift und was er eben auch nicht angreift. Das war früher eine Frage von Übermittlung von Zieldaten an Artillerie oder was auch immer für Kräfte dort in Frage kamen. Heutzutage kann der einzelne Soldat sozusagen im Kleinen auch den eigenen Krieg führen. Eine völlig neue Situation. Wenn man dort nicht die eigenen Truppen an der Leine hält, sozusagen, dann droht natürlich sogar das Friendly Fire, also das Schießen auf eigene Kräfte. Das ist eine durchaus anspruchsvolle Situation, die heute gegeben ist, die eines erhöhten Übungsbedarfs bedarf, die einen ganz hohen Aufwand verursacht in Bezug auf Kommunikation, die einen hohen Aufwand verursacht in Bezug auf die Stäbe, den Stäben die Voraussetzung zu geben, dass sie überhaupt einen aktuellen Überblick über die Frontlinie halten können, etc. In der sogenannten Killchain, von der Sie sprachen, ist das nochmal drastisch extremer. Dort kann es tatsächlich so sein, dass eine dauerhafte Rund-um-die-Uhr-Bedrohung da ist, die der einzelne Soldat auch dann nur punktuell was entgegenzusetzen hat. Also das ist auch eine völlig neue Situation im Vergleich zum Ersten Weltkrieg, wo an der Schützenlinie natürlich auch höchste Vorsicht man walten lassen musste, aber eine Aufklärung rund um die Uhr und in jeder Ecke natürlich so nicht gegeben war.
Windräder sind, wenn es um die Sicht so mancher Energiewende-Anhänger geht, der Weg zu einer unabhängigen und angeblich umweltfreundlichen Energiegewinnung. Die Realität sieht jedoch häufig anders aus. Und die Begeisterung für sogenannte Erneuerbare wird beileibe nicht von jedem geteilt. Ineffizient, schwer zu entsorgen, umwelt-, wirtschafts- und gesundheitsschädlich – so lautet das Urteil diverser Kritiker. Während der Widerstand gegen den massenhaften Neubau solcher Windräder häufig vom Lande kommt, wehrt sich nun auch eine Stadt. Freital in Sachsen. Wir sprachen darüber mit dem Oberbürgermeister Uwe Rumberg in unserem Abendjournal 1820. Was genau wird nun dagegen unternommen?
Wir haben natürlich die Entwicklung mit Sorge verfolgt und verfolgen sie auch weiterhin mit Sorge. Und da war es natürlich sehr naheliegend für uns, dort als Verwaltungsspitze mit dem Stadtrat ins Gespräch zu kommen, mit den Bürgern vor allem ins Gespräch zu kommen. Und dann habe ich eine Vorlage für den Stadtrat zur Entscheidung erarbeitet. Und mit deutlicher Mehrheit hat der Stadtrat beschlossen, dass wir die Entwicklung wo uns ja eigentlich die Hände gebunden sind vom Gesetzgeber her, dass wir da eigentlich gar kein Mitspracherecht so richtig auf kommunaler Ebene haben, trotzdem aktiv verfolgen wollen und müssen und natürlich uns dann nach unseren Möglichkeiten in das Geschehen, vor allem auch in das Entwicklungs- und Baugeschehen einbringen wollen, um das Ganze in der Entwicklung einzubremsen. Ich will nicht sagen, zu konterkarieren, weil man sollte doch auch für die Zukunft technologieoffen sein, aber nicht so, wie es jetzt gerade geschieht. Als Oberbürgermeister ist man natürlich sehr, sehr nah an der Bevölkerung dran und das ist auch wichtig und gut so. Die Politik, die ist ja eigentlich in unserer Demokratie so angelegt, dass sie dem Volke dienen muss. Und vor allem betrachte ich das als meine Aufgabe, dass wir dieses Vertrauen, den Vertrauensvorschuss, den man, wenn man gewählt worden ist, bekommt, natürlich nur auf Zeit hat. Und wenn man das Vertrauen erfüllt, dann hat man die Chance, wiedergewählt zu werden. Wenn man das Vertrauen nicht mehr sich erarbeitet hat, dann wird man einfach abgewählt oder nie wiedergewählt. Wenn die Politik Gesetze ideologiegetrieben vorgibt, die am Menschen, an der Natur, an der Umwelt vorbei, an der Wirtschaft vorbei gemacht werden, dann denke ich, muss man einschreiten, um diese Schieflageposition wieder auf gesunde Füße zu stellen. Alle Anträge, die gestellt werden, dort haben wir auf alle Fälle ein Anhörungsrecht. Und wenn das jetzt, ich sage mal, sich mit unserer Überzeugung und dem, was wir für gut heißen, nicht deckt, dann werden wir natürlich versuchen, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, immer in Abstimmung mit dem Stadtrat als gewählter Souverän, um das Ganze ja juristisch zumindest werden zu lassen, damit gewisse Entwicklungen verhindert bzw. aufgehalten werden. Ich glaube nicht einmal, dass es nur juristisch angegriffen wird, sondern vor allem auch elektrotechnisch. Denn wir haben keine Speichermöglichkeiten, das ist erstmal das erste Problem. Und wir haben jetzt schon, wenn Wind und Sonne im Überfluss da sind, eine absolute Überkapazität an Strom. Und Strom kann man jetzt nicht so einfach in der Leitung stehen lassen und in Strommangelzeiten dann wieder abrufen, so wie es Annalena Baerbock mal versehentlich vielleicht gesagt hat, das macht uns natürlich in Größenordnungen zu schaffen.
Sechs Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie hat das Schweizer Bundesverwaltungsgericht entschieden, die milliardenschweren Impfstoffverträge müssen offengelegt werden. In seiner Begründung stellte das Gericht fest, dass keiner der gesetzlich anerkannten Ausnahmebestände vorliegt, die eine Geheimhaltung rechtfertigen würden. Über Transparenz, Haftung und politische Verantwortung sprachen wir mit dem SVP-Nationalrat Remy Wissmann. Welche Passagen waren geschwärzt?
Die wichtigen Passagen waren geschwärzt, vor allem die Preiskonditionen, Lieferkonditionen, aber auch vor allem die Haftungsbestimmungen. Also da war ein ganzer Block geschwärzt unter dem englischen Titel Limitation of Liability, also Beschränkung der Haftung. Und ich als Fachanwalt für Haftpflichtrecht war natürlich besonders interessiert an dieser Klausel. Was steht dort drin? Weil man hat ja Gerüchte gehört von geleakten Verträgen, dass eben in dieser Klausel, die geschwärzt ist, stehen soll, dass die Haftung wegbedungen ist. Das heißt, der Impfstofflieferant, der liefert die Ware, aber er haftet nicht für Schäden. Und was ja auch geleakt worden war, ist, dass offenbar die Käufer, also die Staaten, sogar noch Garantieerklärungen übernommen haben, Schadloserklärungen, dass im Fall eines Schadens die Firma völlig schadlos gehalten wird durch den Staat. Das waren so die wichtigen Punkte, die geschwärzt waren im ersten Teilschritt. Die hatten offenbar Angst, dass es Schäden gibt, die dann bezahlt werden müssen. Über das Produktehaftpflichtrecht gibt es dann ja auch das Kaufmängelgewährleistungsrecht, dass Käufer, die schadlose Ware verkaufen, eben auch haften für Garantieansprüche, für schadhafte Ware. Und das war wohl auch die Befürchtung der Verkäuferschaft, also der Impfstoffhersteller. Und deshalb wollte man das eben wegbedungen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, warum wurde das geheim erklärt, also geschwärzt gemacht? Und die offizielle Begründung des Bundesamts für Gesundheit lautete, es seien hier Geschäftsgeheimnisse betroffen. Für mich sind Geschäftsgeheimnisse immer dann betroffen, wenn es besonders originelle Ware wäre, sag mal irgendwelche Erfindungsgeheimnisse, aber sicher nicht solche massenhaft normierte Verkaufsverträge, wie sie überall stehen könnten, solche Bedingungen auch in einem Fitness-Abo-Vertrag oder einem Autokaufvertrag. Sie sagen, dass Sie dann schlechtere Verhandlungspositionen haben, das ist eine reine Schutzbehauptung, die wurde nie bewiesen. Ich habe im Verfahren drin den Beweisantrag gestellt, dass diejenigen Staaten, auf die sich das Bundesamt berufen hat, nämlich Schweden und Frankreich, dass die eingeladen werden ins Verfahren. Und dieser Verfahrensantrag wurde dann vom Gericht abgelehnt, weil das Gericht der Meinung war, die Sache sei eh klar. Also diese Schutzbehauptung, das müsse man gar nicht weiter prüfen. Also wenn man das Urteil sieht, dann sieht man drin, dass ich den Antrag gestellt habe, Schweden und Frankreich beizuladen ins Verfahren, weil das Bundesamt hat behauptet, Schweden und Frankreich habe angeblich gedroht, dass dann diese Vertragsverhandlungen schwieriger würden. Aber den Beweis hat das Bundesamt nie geliefert. Deshalb habe ich ja diesen Beiladungsantrag gemacht. Aber eben das Gericht sagte dann, das sei eh klar und nur eine Schutzbehauptung. Es ist allen klar, die solche Verträge unterschreiben, dass man nicht mit Verträgen das Gesetz aushebeln kann oder sogar die Verfassung. Also dieses Öffentlichkeitsprinzip hat in der Schweiz nicht nur Gesetzesrang, sondern sogar Verfassungsrang. Und jeder Jurist im ersten Semester Jusstudium, der weiß, man kann nicht mit einem Vertrag eine Verfassung aushebeln, oder? Das ist alles vorgeschoben und im ganzen Beweismittelverkehr, das dauerte ja jetzt mehrere Jahre, man hat mir ja die Unterlagen auch geschickt teilweise, auch der ganze E-Mail-Verkehr zwischen dem Bundesamt und auch dem Impfstoffhersteller, war davon nie die Rede. Das waren einfach Argumente, die man da genommen hat, out of the blue quasi, um eben sich zu schützen, um zu begründen, warum man geheim bleiben dürfe. Aber das sind, wie gesagt, alles Schutzbehauptungen, die jetzt entkräftet wurden. Man hat gesagt, wir sind in einer Notsituation, müssen wir möglichst viel kaufen, wir wissen ja nicht, wie hoch die Nachfrage ist. Also auch da fehlen natürlich die Grundlagen, die Papiere, warum wurde diese Menge verlangt. Und das wären dann eben weitere Nachforschungen, die man jetzt machen muss. Wenn man die Verträge hat, dann kann man auf dem aufbauen und dann auch im Parlament die entsprechenden Fragen stellen. Aber das ist auch wieder Zukunftsmusik. Zuerst muss jetzt der Vertrag raus und dann ausgehend von diesem Vertrag kann man dann eben auch die Fragen dem Bundesrat stellen und auch allfällige Haftungsansprüche geltend machen gegenüber dem Bundesrat oder gegenüber den Beamten im Bundesamt.
Wie groß ist die Zahl der Impfgeschädigten in der Schweiz?
Diese Meldungen der Impfschäden, das hängt davon ab, wie der Arzt das ernst nimmt oder nicht. Also ich arbeite ja selber im Medizinalhaftungsbereich und da sieht man immer wieder völlig unterschiedliche Handhabungen der Einzelfälle. Wahrscheinlich eben schon so, dass viele Schadenfälle nicht gemeldet wurden. Oder ja, vielleicht gab es einfach eine Eintragung in der Krankengeschichte, aber mehr nicht.
Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz und deren Bedeutung für qualifizierte Berufe löst in verschiedenen Branchen mittlerweile Existenzängste aus. Die große Frage lautet: Sind massenhafter Ausbau und Nutzung von KI eine große Gefahr für den Arbeitsmarkt? Darüber sprachen wir mit Jobst Landgrebe, Gastprofessor für künstliche Intelligenz.
KI, die wir heute haben, besteht aus einem Orchestrierungsengine, das von Menschen geschrieben ist und dann verschiedenen KI-Modellen, die aufgerufen werden in einer bestimmten Reihenfolge, damit dann das ChatGPT-Endergebnis auf dem Bildschirm erscheint. Und dieser Orchestrator ist natürlich von Menschen geschrieben. Die einzelnen Module, die darin vorkommen, werden nicht von der Maschine geschrieben, sondern die werden durch Optimierungsalgorithmen erzeugt und anhand von Daten, die Menschen ausgewählt haben. Und die Optimierungsalgorithmen haben auch Menschen geschrieben. Und dann entsteht halt eine sehr lange Gleichung mit heute, also tatsächlich Billionen von Parametern. Das neue Gemini-Modell wird, ich glaube, 2 Billionen Parameter haben. Also 2000 Milliarden Parameter, das ist sehr viel. Solche Modelle entstehen dann, die können halt bestimmte Sequenzen, also Abfolgen von Zeichen, extrem gut erzeugen. Aber dass die Maschine da irgendwas selbst macht, ist schlicht und ergreifend Unsinn. Wenn man sich die letzten 5 Jahre anguckt, dann sind wahrscheinlich über 5.000 Milliarden Dollar in KI investiert worden. wenn man die Datenzentren, die gebaut werden müssen und auch deren Betrieb dazu zählt. Also ein neues Modell von ChatGPT, also das Kernmodell zu trainieren, kostet hunderte von Millionen an Rechenzeit, aber auch an menschlicher Arbeitskraft. Und wenn man das alles aufaddiert, dann kommt man auf diese Milliardensummen. Auch die Datenzentren zu bauen und zu betreiben ist sehr teuer. Die brauchen ja auch eine Menge Strom und Maintenance. Die Frage ist, warum wird so viel Geld reingesteckt? Da muss ich kurz ausholen. Die Vereinigten Staaten sind in einer Produktivitätskrise. Es gelingt nicht mehr, die Produktivität im Westen, aber auch in den Vereinigten Staaten zu verbessern. Das hat komplizierte Gründe, auf die ich hier nicht eingehen kann. Und man hofft jetzt, dass man durch KI wieder einen Produktivitätssprung schaffen kann, durch den man wieder wettbewerbsfähig gegenüber Asien wird. Das ist der wirkliche Grund, warum sie so viel Geld da reinstecken. Die glauben wirklich, sie können damit so viel menschliche Arbeitskraft einsparen, dass sie dann billiger oder genauso billig produzieren können wie China, was im Moment 4 bis 5 Mal billiger produziert als wir. Das ist halt eine Illusion, weil dafür müsste man eben 80% der Menschen einsparen. Mein Co-Autor Barry Smith und ich gehen in unseren Untersuchungen davon aus, dass wir maximal durch über alle Branchen hinweg in den nächsten 10 Jahren in langsamen Schritten 5 bis 10% aller menschlicher Arbeitskraft einsparen können. Mehr nicht. Wenn man sich mit der Mathematik dieser Systeme auskennt, dann kann man mathematisch beweisen, dass die immer eine hohe Fehlerquote machen werden. Und zwar ist diese Fehlerquote proportional zur Länge der Sequenz, die ausgegeben wird. Wenn der Kontext klein ist und die Sequenz klein ist, dann ist die Fehlerquote klein. Aber wenn die Sequenz länger wird, hat man mathematisch bewiesen, dass unweigerlich Fehler auftreten müssen, die durch keine Maßnahmen, egal welche man ergreift, vermieden werden können, weil diese Fehler mit der Art der Turing-Maschine, die da sozusagen die Grundlage der Berechnung ist, zusammenhängt. Diese Beweise nehmen solche Leute nicht zur Kenntnis, starren sozusagen gebannt auf die oberflächlich guten Ergebnisse und nehmen auch nicht zur Kenntnis, dass die Benchmarks, die sie benutzen, also die Validierungswerkzeuge, mit denen die Güte der KI gemessen wird, vollkommen unzureichend sind, um zu zeigen, wie schlecht das eigentlich ist. Und wenn man richtige Benchmarks benutzt, die adäquat sind, um die Leistungsfähigkeit wirklich zu zeigen, dann sieht man eben, dass das eigentlich ein großes Theater ist und dass man menschliche Arbeitskraft, bei der Kontextverständnis und längere Kontexte und der Verständnis des Sinns der Inhalte erforderlich ist, auf keinen Fall damit ersetzen kann. Und deswegen ist das Automatisierungspotenzial so klein, weil sich das nur auf diejenigen Anteile menschlicher Tätigkeit bezieht, die wirklich regelhaft sind. Und das ist ein kleiner Anteil.
Welche Berufe sind nun tatsächlich von KI bedroht?
Die Beantwortung kurzer Texte von Kunden durch KI ist jetzt gang und gäbe. Genauso in Callcenters wird es immer mehr KI geben. Das sind alle diese Branchen, wo die Texte oder die Meldungen durch die Kunden hochgradig repetitiv sind und wo man dann sozusagen als erste Schicht der Anliegensbearbeitung eine KI einsetzen kann. Das sind genau die Jobs, von denen ich spreche, wenn ich sage, dass 5 bis 10% der menschlichen Arbeitskraft in den nächsten 5 Jahren eingespart werden kann. Oder 10 Jahre kann es auch dauern. Die werden nicht alle verschwinden, weil es wird dann eine zweite Schicht geben. Sie können davon ausgehen, dass die Modelle in 10 bis 20% der Fälle Fehler machen. Und dann wird der Mensch natürlich sagen, damit bin ich nicht zufrieden und sich wieder melden. Und dann wird das System so aufgebaut, dass er dann einen Menschen zu sprechen bekommt, der den Fehler beheben kann. Trotzdem sind das natürlich Bereiche, wo es Einsparungen geben wird. Aber die reichen überhaupt nicht aus, um die von der US-Regierung erhofften Produktivitätsziele zu erreichen.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr schaut Argonerd unter anderem auf den KI-Skandal im deutschen ZDF, auf die Klarnamenpflicht in den sogenannten sozialen Medien und auf die immer extremer werdende Antifa. Wir hören uns wieder am 28. Februar. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihr Robert Mayer.